Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gotteswort hören wir heute auf die Kapitel 33 und 34 aus dem ersten Mosebuch. Ich lese uns Kapitel 33, 17 bis 34, 7. Und Jakob brach auf nach Sukkot und baute sich ein Haus und seinem Vieh machte er Hütten. Darum gab er dem Ort den Namen Sukkot. Und Jakob kam wohlbehalten zur Stadt Sichem, die im Land Kanaan ist, als er aus Paddan Aram kam und lagerte vor der Stadt. Und er kaufte das Stück Feld, wo er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von der Hand der Söhne Hamors, des Vaters Sichems, für 100 Kesita. Und er richtete dort einen Altar auf und nannte ihn Gott, der Gott Israels. Und Dina, die Tochter Leas, die sie dem Jakob geboren hatte, ging aus, die Töchter des Landes zu sehen. Da sah Sichem sie, der Sohn des Hevitters Hamor, des Fürsten des Landes, und er nahm sie und legte sich zu ihr und tat ihr Gewalt an. Und seine Seele hing an Dina, der Tochter Jakobs, und er liebte das Mädchen und redete zum Herzen des Mädchens. Und Sichem sagte zu seinem Vater Hamor, nimm mir dieses Mädchen zur Frau. Und Jakob hatte gehört, dass er seine Tochter Dina entehrt hatte. Seine Söhne aber waren mit seinem Vieh auf dem Feld, so schwieg Jakob, bis sie kamen. Und Hamor, der Vater Sichems, kam heraus zu Jakob und mit ihm zu reden. Und die Söhne Jakobs kamen vom Feld. Als sie aber hörten, fühlten sich die Männer gekränkt und wurden sehr zornig, weil er eine Schandtat in Israel verübt hatte, bei der Tochter Jakobs zu liegen, denn so etwas hätte nicht geschehen dürfen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, die gefürchtete Begegnung Jakobs mit seinem Bruder Esau, die in den vorausgehenden Versen berichtet wird, ist schnell erzählt. Esau erscheint mit seinen 400 bewaffneten Männern, aber alle Befürchtungen und Ängste Jakobs erweisen sich als unbegründet. Esau läuft seinem Bruder entgegen, umarmt ihn, fällt ihm um den Hals, küsst ihn und beide weinen in Freude über das Wiedersehen. Nachdem Jakobs Frauen und Kinder ebenfalls Esau mit Verneigungen begrüßt haben, will Esau das üppige Geschenk Jakobs erstmal nicht annehmen. Jakob hatte ihm ja insgesamt 580 Tiere aufgeteilt in drei Herden entgegengeschickt. Esau sagt, Brüderchen, ich habe selbst genug. Aber Jakob besteht darauf, dass Esau die Geschenke annimmt. Man spürt sehr deutlich, dass Jakob extrem misstrauisch ist und dem Frieden mit seinem Bruder Esau trotz der herzlichen Umarmung nicht wirklich traut. Das zeigt sich auch im Weiteren. Esau bietet ihm seine Begleitung und seinen Schutz für die weitere Wegstrecke an. Er geht davon aus, dass Jakob zu ihm nach Seir kommen wird. Und Jakob lässt ihn auch in diesem Glauben. Aber er wimmelt das Angebot der Begleitung ab mit dem Hinweis, mein Vieh und meine Kinder sind wesentlich langsamer als deine berittenen Männer. Zieht ihr nur voraus. Das Argument stimmt natürlich, trotzdem ist es auch ein Stück weit vorgeschoben. Er sagt, ich werde langsam nachkommen. So macht sich Esau umgehend wieder auf den Weg zurück nach Seir. Jakob dagegen macht die Biege. Er hatte nie die Absicht, zu seinem Bruder nach Seir zu ziehen, aber auch nicht den Mut, es ihm zu sagen. Nach seinem Kampf mit Gott war Jakob an Phnuel vorbeigekommen. Wir sehen diesen Ort hier. Da ist das Flüsslein Jabok, das von rechts reinkommt. Gebirge Gilead, da kam er her. Da unten ist Esau. Jakob war hier und biegt jetzt ab Richtung Jordantal hinaus. Keineswegs weiter Richtung Süden, wo Esau wohnt, sondern nach Westen macht er die Biege nach Sukkot. Hier lässt er sich für eine Ruhepause nieder, Wir lesen, dass Jakob an diesem Ort, den er deshalb Sukkot nennt, ein Haus baute und für sein Vieh Hütten. Sukkot ist ja auch der hebräische Name für das Laubhüttenfest. Jakob ließ also für sein Vieh schattige Unterstände errichten, die mit Zweigen abgedeckt waren. Für sich selber errichtete er auch eine Unterkunft. Es ist nicht klar, wie lange Jakob sich hier aufgehalten hat. Dieser Aufenthalt wird nur mit einem einzigen Vers, Vers 17, erwähnt. Es ist aber vom Zusammenhang her durchaus an Monate, wenn nicht vielleicht sogar an Jahre zu denken. Bisher war Jakob ja in großer Eile von Haram unterwegs gewesen. Er hatte sicher versucht, seinem nachjagenden Onkel Laban, wenn möglich, überhaupt zu entkommen. Und deshalb haben sie wahrscheinlich jeden Tag so viel Strecke gemacht, wie überhaupt möglich war, mit Kindern und Tieren, unterbrochen lediglich von kurzen Ruhepausen, in denen sie vielleicht, wenn es vom Wetter her möglich war, nicht einmal ihre Zelte nachts aufgeschlagen haben, sondern unter freiem Himmel geschlafen, um am nächsten Morgen wieder unverzüglich weiterzuziehen. Die Tiere durften bei diesem Gewaltmarsch, der ihnen nur minimale Zeit zum Fressen ließ, abgemagert sein. Die sollen jetzt erstmal wieder was auf die Rippen bekommen. Jetzt, nachdem sowohl die Sache mit Laban wie auch mit Esau geklärt ist, fühlt sich Jakob offenbar sicher und gewährt sich, seiner Familie und seinem Vieh eine Verschnaufpause. Deshalb wohl auch der Begriff Haus, weil Jakob sich hier das erste Mal seit seiner Flucht aus Haran wieder eine etwas komfortablere Bleibe errichtet. Dass hier nicht an ein gemauertes Haus in unserem Sinne, sondern durchaus an ein Zelt gedacht ist, sehen wir daran, dass Jakob dann auch in Sichem, wo er länger bleibt, sein Zelt errichtet. Aber er hat es richtig stabil, ordentlich aufgerichtet, sich für eine gewisse Zeit bequem und komfortabel zunächst mal in Sukkot niedergelassen. Mehr wird uns über diesen Aufenthalt in Sukkot nicht berichtet. Schon der nächste Satz lautet, und Jakob kam wohlbehalten zur Stadt Sichem und lagerte vor der Stadt. Sichem scheint von vornherein sein eigentliches Ziel zu sein. Hier will er sich längerfristig niederlassen und deshalb, wir haben Sichem hier, zum einen Shechem hier, also kam darüber Pnuel, Sukkot ging dann über den Jordan und dann wohl wesentlich dieses Flusstälchen hoch, bis er dann irgendwann nach Sichem abbog. Hier sehen wir es noch ein bisschen deutlicher, Sukkot und Sichem. Hier will er sich längerfristig niederlassen, deshalb kauft er hier auch das Stück Land, auf dem er sein Zelt schon aufgeschlagen hat. Die Bibel berichtet, er zahlt dafür 100 Kesita, das wird später bei Josua nochmal erwähnt und genannt. Man nimmt an, dass eine Kesita 4 Schekeln entspricht. Ein Schekel hat 12 Gramm Silber, 100 Kesita wären dann 400 Schekel, entsprechen 4800 Gramm Silber. Das ist nicht wahnsinnig viel, also ein allzu großes Grundstück war es wohl nicht und allzu wertvoll auch nicht. Aber Jakob will hier was Eigenes haben, auf dem er wohnen kann. Interessant, kleiner Vorausblick nach Josua 24, Vers 32, wird dieser Kauf nochmal erwähnt und berichtet, dass Josef nach dem Auszug aus Ägypten hier begraben wird. Deshalb liegt hier auch das Grab Josefs, so sah es mal aus. Und hier sehen wir fromme Juden, die dort dieser Sache gedenken. Josef war als vornehmer Mann in Ägypten einbalsamiert worden, hatte dort die Jahrhunderte überdauert, gut erhalten und war beim Auszug mitgenommen und hier bei Sichem begraben worden. Offenbar später auch seine Söhne Ephraim und Manasse sollen hier begraben worden sein. Aber in Sichem ist Jakob am falschen Ort. Und deshalb, ihr habt es gesehen, lautet das Thema der heutigen Predigt auch in die Katastrophe aufgrund eigenwilliger Wege. In die Katastrophe aufgrund eigenwilliger Wege. In Sichem ist Jakob am falschen Ort. Woher wissen wir das? Erinnern wir uns 6 Kapitel zurück, da hatte sich Jakob nicht vor Laban, sondern vor seinem zornigen Bruder Esau auf den Weg gemacht, von Süd nach Nord. Und da hatte er seinen Traum von der Himmelsleiter. Und da legte er dem Herrn ein Gelübde ab: Wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg und ich in Frieden zurückkehre vom Haus meines Vaters, dann soll dieser Stein, auf dem er nachts sein Haupt hatte, wo er den Traum von der Himmelsleiter hatte, den ich als Gedenkstein aufgerichtet habe, ein Haus Gottes werden, und alles, was du mir geben wirst, will ich dir treu verzehnten. Bethel war der Ort der Begegnung mit Gott. Bethel war der Ort des Gelübdes, das Jakob abgelegt hatte. Bethel war der Ort des Segens. Sichem dagegen ist für Jakob kein Ort des Segens. Denn Sichem ist nicht der Ort, an dem der Herr Jakob haben will. Und ich betone ja immer wieder, eines der wichtigsten Dinge in unserem Leben ist, dass wir da sind, wo der Herr uns haben will. Und weil Lot am falschen Ort war, verlor er seine Frau und fast sein ganzes Hab und Gut. Weil Jakob in Sichem am falschen Ort ist, bringt das ebenfalls Unheil über seine Familie. In der Predigt über Sodom und Gomorra hatte ich darauf hingewiesen: Unheil ist immer das, was Gott uns nicht zugedacht hat. Unheil ist das, was wir über uns und unsere Familie bringen, weil wir eigenwillig von den Wegen Gottes abweichen. Und Unheil kommt nun in Sichem, oder genauer gesagt auch bei Sichem, über die Familie des Jakob. Bisher war uns nur von den Söhnen berichtet worden, die Lea und Rahel samt ihren Mägden dem Jakob geboren hatten. In Kapitel 34,1 erfahren wir gewissermaßen beiläufig, dass Jakob durchaus auch Töchter hatte. Eine davon ist Dina, eine Tochter Leas. Als Jakob von Haran floh, kann sie erst um die 12 Jahre gewesen sein, denn wenn sie zu den ältesten Töchtern, Kindern gehörte, denn Jakob war 20 Jahre in Haran bei Laban gewesen, aber erst nach 7 Jahren harter Arbeit bekam er ja Lea und Rahel zur Frau, erst dann wurden die Kinder geboren, dann hat er noch 6 Jahre für seine eigenen Herden gearbeitet, sind insgesamt 13. Also älter können auch seine ältesten Kinder nicht gewesen sein. Da wir aber nicht wissen, wie lange sich Jakob zunächst in Sukkot und dann auch schon in Sichem aufgehalten hat, bevor dieses Ereignis passiert, wissen wir nicht, wie viele Jahre möglicherweise dazwischen vergangen sind. Dina nun ging hinaus aus dem Haus des Vaters, die Bibel sagt, um die Töchter des Landes zu sehen. Es ging sicher nicht einfach nur um ein Sehen, es ging um Gemeinschaft. Sie verlässt das schützende Umfeld der Familie und pflegt Gemeinschaft mit den Heiden und bringt sich in Gefahr, und das wird ihr zum Verhängnis. Denn nicht nur sie sieht, sie wird auch gesehen, und zwar von den begehrlichen Blicken Sichems. Sichem, das erzählt der weitere Fortgang der Geschichte, war der Lieblingssohn des Landesfürsten Hamor. Und solche Jünglinge, als Lieblingssohne besonders verwöhnt, aus einflussreichem Haus, sind nicht selten verzogen und stolz und meinen, sich nach Belieben nehmen zu können, was ihnen gefällt. Und so auch hier: Sichem sieht Dina, sie gefällt ihm, er ergreift sie und vergewaltigt sie. Für ihn scheint das ganz normal und ein durchaus angemessener Weg zu sein, die Frau zu bekommen, die er haben will. Denn er liebt Dina. Das wird in der Bibel in vielerlei Betonungen und mit Nachdruck betont in Vers 3. Seine Seele hing an Dina. Er liebte das Mädchen und redete zum Herzen, wörtlich zum Verstand des Mädchens. Er bekennt ihr offenbar umgehend seine Liebe und macht ihr wohl auch einen inoffiziellen Heiratsantrag. Dann geht er auch gleich heim zu seinem Vater und bittet diesem, ihm Dina zur Frau zu nehmen. Rechtlich muss die Sache noch zwischen den Vätern ausgehandelt werden, Aber durch die Vergewaltigung scheint es Sichem überzeugt, irreversible Fakten geschaffen zu haben. Er fühlt sich auf sicherem Weg und die Umstände scheinen ihm zunächst auch recht zu geben. Jakob dagegen als Vater sieht das Ganze als deutlich nicht normal an. Er sieht seine Tochter entehrt, da seine Söhne noch auf dem Feld bei den Tieren sind, behält Jakob seinen Kummer zunächst für sich. Dann treffen sowohl die Söhne ein, als auch der Landesfürst Hamor. Dieser kommt als Brautwerber für seinen Sohn und hat denselben auch mit im Schlepptau. Die Söhne Jakobs werden wutentbrannt, als sie hören, welche Gewalt ihrer Schwester angetan wurde. Hamor versucht, die Wogen zu glätten. Er erklärt die Liebe seines Sohnes zu Dina. Er macht weitreichende Angebote. Wir können doch überhaupt zusammenkommen, eure Volk, unser Volk. Bleibt hier, lasst euch nieder, nehmt unsere Töchter zu euren Frauen und gebt uns eure Töchter zu Frauen. Und auch Sichem ist dabei und wirbt um die Gunst Jakobs und seiner Söhne. Er bietet einen besonders hohen Brautpreis an. Dieses scheinbar friedliche Angebot zur Vermengung mit den Heiden kann wohl auch durchaus als Versuch Satans gewertet werden, das Volk Gottes schon in seiner Entstehung mit dem Heidentum zu verunreinigen. Was dann an Grausigem geschieht, ist sicher irgendwo auch wiederum ein Stück weit der Weg Gottes, das zunichte zu machen. Gott gebraucht ja auch Sünde und furchtbares menschliches Versagen, um am Ende doch seine Wege zu gehen, für uns oft erschreckend und rätselhaft. Vers 23 zeigt in Kapitel 34, dass der Hewiter Hamor durchaus weniger an eine gleichberechtigte Koexistenz, an ein gleichberechtigtes Miteinander dachte, als vielmehr an eine Vereinnahmung des Jakob samt seiner Familie und seinem Vieh. Dort stellt er den Leuten bei der Ratsversammlung im Stadttor nämlich in Aussicht, ihre Herden und ihr Besitz und all ihr Vieh, werden die nicht uns gehören? So, wenn man so auf die Feinheiten der Formulierungen achtet, dann merkt man schon ein Schalk, wer Böses dabei denkt. Obwohl Jakob schon 580 Tiere an Esau verschenkt hatte, hat er offensichtlich immer noch Herden von beachtlicher und giererweckender Größe. Die Söhne Jakobs gehen scheinbar auf das Angebot von Hamor und Sichem ein, unter einer Bedingung. Wir können unsere Schwester nicht einem unbeschnittenen Mann geben. Wenn unsere Völker zusammenkommen sollen, dann muss sich alles Männliche unter euch beschneiden lassen. Hamor und Sichem versammeln die Männer der Stadt im Tor. Wir sehen wieder das Stadttor als Ort der Ratsversammlungen. Hamor und Sichem beteuern die Friedlichkeit der Fremden und die Bereicherung, die ihnen durch dieselben in Aussicht steht. So beschwatzt und betört lassen sich die Ratsherren der Stadt auf die Sache ein. Alles Männliche der Stadt lässt sich beschneiden. Das ist, wenn sauber und steril gemacht wird, bei Knäblein am achten Tag kein allzu großes Ding, bei erwachsenen Männern dagegen. Insbesondere wenn man nicht auf sterile Instrumente achtet, kann es zu bösen Infektionen mit heftigen Fiebern und Entzündungen im schlimmsten Fall zum Tod führen. Genau das war der Plan der Söhne Jakobs. Und möglicherweise haben sie da selber auch mitgeholfen. Es wird nicht gesagt, wer die Beschneidungen durchgeführt hat. Sollten die Söhne Jakobs in irgendeiner Weise beteiligt gewesen sein, was ich gut für möglich halte, dann dürften sie absichtlich unsauberes Gerät verwendet haben, damit es auch zu umfassenden und schweren Nachwirkungen kommt. Denn auf eben diesen Nachwirkungen baut ihr ganzer Plan. Und so kommt's auch. Am dritten Tag nach der Beschneidung, die Entzündung des Fieber, des Wundfieber, hat ihren Höhepunkt erreicht, liegen die ganzen Männer der Stadt hilflos mit schweren Entzündungen und Fieberschüben darnieder. Und wir lesen, da nahmen die beiden Söhne Jakobs, Simeon und Levi, die Brüder Dinas, also auch von der Lea geboren, jeder sein Schwert und kamen ungehindert gegen die Stadt und erschlugen alles Männliche, auch Hamor und seinen Sohn Sichem erschlugen sie und nahmen Dina aus dem Haus Sichems. Hochzeitvollzug hat also alles schon stattgefunden und gingen davon. Und die Söhne Jakobs kamen über die Erschlagenen und plünderten die Stadt. Ihre Schafe und Rinder und Esel und alles, was in der Stadt und auf dem Feld war, nahmen sie und all ihr Vermögen und alle ihre Kinder und ihre Frauen führten sie weg und plünderten auch alles, was in den Häusern war. Simeon und Levi waren gewiss nicht nur zu zweit am Werk, zwei Männer allein hätten das sicher nicht geschafft. Sie haben mindestens etliche Knechte mit dabei, wenn nicht auch ihre weiteren Brüder. Aber Simeon und Levi sind zweifellos die Rädelsführer dieses Rachefeldzugs von maßloser Grausamkeit. Uns überrascht, wie kommentarlos Gott diese Untat hinzunehmen scheint. Allerdings gibt Gott seine Kommentare häufig in Form von nachfolgenden Ereignissen. Wir staunen auch, aus was für einem unsäglichen Haufen der Herr sein Volk baut. Ganz brutal sehen wir hier, der Herr hat das Volk der Juden keineswegs auserwählt, weil sie ein besonders edles Volk und besonders edle Menschen gewesen wären. Er hat vielmehr an seiner Treue und Berufung festgehalten, obwohl nicht wenige von ihnen von mehr als fragwürdigem Charakter waren. Aus Levi, der hier mit seinem Bruder eine ganze Stadt niedergemacht und Frauen und Kinder versklavt, erwählt sich Gott seinen Priesterstamm. Calvin stellt dazu völlig richtig fest, nun mögen die Juden aufhören, mit ihrer stolzen Herkunft zu prahlen. Interessant ist übrigens, ich habe noch ein bisschen bei der Vorbereitung vorausgeschaut zum Jakob, Segen Jakobs. Es hat schon etwas, auch warum der Levi, das ist nicht nur eine Adelung, es ist auch eine Bestrafung. Denn Jakob sagt, ich will euch zerstreuen im Land. Der Stamm Levi kriegt auch als Strafe für diese Schandtat kein eigenes Land. Also ich sage ja, Gott spricht schon dann immer auch nachwirkend noch. Wir dürfen die Antwort auf irgendwas nicht immer gleich an Ort und Stelle erwarten. Die kommt manchmal hinterher, aber durchaus in aller Deutlichkeit. Ja, Abraham, Isaak und Jakob, Josef und einige andere waren mit allen Schwächen, die sie auch hatten, sicher vorbildliche Gottesmänner. Wir finden aber auch jede Menge, man muss wohl fast sagen, menschlichen Abschaums unter diesem Haufen, den sich Gott als sein Volk erwählt hat. Und dass Gott bis heute an diesem wüsten Haufen festhält, hat nichts mit der Qualität dieses Haufens zu tun, sondern allein mit der unverbrüchlichen Gnade und Treue Gottes. Das ist auch wichtig, wenn wir sehen, es wird heute vielfach bestritten. Ich bin diesem Einwand oft begegnet, dass Menschen sagen, auch gläubige Leute, der heutige Staat Israel kann doch nicht die wiederhergestellte Form Israels sein. Wenn man da hinguckt, was für ein gottloses Volk das ist, wie unmoralisch es dazugeht und so weiter. Wer so argumentiert, der hat nicht begriffen, dieser Haufen war noch nie wirklich besser. Die waren immer schon so. Wesentlich besser und wirklich gut wird dieser Haufen erst werden im tausendjährigen Reich, wenn der wiederkommende Herr ihn durch seinen Heiligen Geist erneuert und selbst auf dieser Erde regiert. Ein zweites noch zum Volk der Juden. Häufig kommt der Einwand, die heutigen Juden seien wesentlich gar keine Juden, sondern Nachkommen der ursprünglich heidnischen Chasaren. Das ist ein Hintergrund, der sehr, sehr häufig im Umfeld auch dort auftaucht, wo sich dann ein gewisser Antijudaismus breit macht. Tatsächlich, man sieht es hier, das Kerngebiet der Chasaren mit den Gebieten zwischen Schwarzem, Kaspischem Meer und drumherum, die sie dann noch insgesamt eingenommen haben, waren tatsächlich über Jahrhunderte ein sehr bedeutendes Volk in dieser Gegend. Interessant übrigens auch, heute spielen die Tschetschenen ja oft eine Rolle. Das Tschetschenien liegt auch da mittendrin im ehemaligen Kerngebiet der Chasaren. Tatsächlich ist dieses Volk zum Judentum übergetreten und es könnte ein nicht geringer Teil der heutigen Juden völkisch wesentlich auf die Chasaren zurückgehen. Das hat geistlich allerdings wenig bis gar keine Bedeutung. Denn wir sehen hier, deshalb erwähne ich es in diesem Zusammenhang, dass Simeon und Levi die Frauen und Kinder aus Sichem weggeführt haben. Was haben die mit denen jetzt gemacht? Die mögen die zum Teil vielleicht als Sklaven verkauft haben. Vermutlich aber werden sie viele davon auch bei sich behalten und sich mit ihnen vermengt haben. Das Volk der Juden war von den Anfängen her kein rassisch reines Volk. Wenn wir mal genau zurückdenken, als Abraham bei der Entführung des Lots denen hinterhergejagt war, da hatte der schon eine beachtliche Truppe an Männern unter Waffen. Da war ihm, glaube ich, noch nicht mal sein erster Sohn geboren, wenn überhaupt. Das heißt, es waren alles keine Nachkommen von ihm. Das Volk Israel, die sogenannten Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs, das Volk der Beschneidung, durfte von Anfang an zu einem ganz großen Teil aus Leuten bestanden haben, die leiblich keine Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs waren, sondern Knechte und alle möglichen anderen Leute, die auf verschiedene Weise dazugekommen sind. Ich sage das deshalb nochmal, das Volk der Juden war von seinen Anfängen her kein rassisch reines Volk. Darum ging es nie. Es ging um die rechtliche und geistliche Abstammung von Abraham, Isaak und Jakob, nicht um rassische oder völkische Reinheit. Die große Frage über dem furchtbaren Massaker aber ist, habe ich mich auch gefragt, als ich das Kapitel zu Ende gelesen hatte und bei der Vorbereitung saß, wie konnte Jakob das alles zulassen? Wie konnte es sein, dass ihm als Familienoberhaupt, als Vater, als Chef, der die Verantwortung trägt, die Zügel derart entglitten waren? Ich denke, Jakob war nach den Strapazen der 20 Jahre bei Laban vollständig und nachhaltig erschöpft. Es fällt auf, dass von Jakob nach seinen klärenden Begegnungen mit Laban und Esau im Weiteren nur noch ganz wenig Aktivität ausgeht. Jakob hat sich danach offenbar weitgehend aus der Verantwortung zurückgezogen. So hat er sich hier, und das mit fatalen Folgen, so hat er sich hier an der falschen Stelle Ruhe gegönnt. Er hat sich aus einem Konflikt herausgehalten, den er als Familienoberhaupt zwingend hätte selber klären müssen. Menschlich mag es verständlich sein, wenn wir zurückdenken, 20 Jahre lang hatte sich Jakob abgerackert Tag und Nacht und kaum ein Auge zugetan. Wer vielleicht selber in seinem Leben ansatzweise ähnliche Phasen durchgemacht hat, der kann es ein bisschen nachempfinden. Irgendwann kommt der Punkt, wo man irreversibel am Boden liegt. Und ich habe den Eindruck, diese 20 Jahre haben Jakob sämtliche Kraft seines Lebens geraubt. Zuerst hat er 14 Jahre für die Herden seines Onkels geschuftet, dann 6 für seine eigenen, dann kam die Flucht, die lebensgefährlichen Begegnungen, ultimative psychische Belastungen für Jakob, erst in der Begegnung mit Laban, dann in der Begegnung mit Esau. Beide hätten das Ende für ihn und seine ganze Familie bedeuten können. Als Jakob all das hinter sich hat, klappt er gewissermaßen erschöpft in sich zusammen. Wir sehen das auch an der kleinen Tatsache, dass Jakobs Söhne auf dem Feld beim Vieh sind, Jakob aber selber zu Hause. So alt ist er noch nicht, gute 60, 70 vielleicht, er wird 147, hat noch einige Jahre vor sich, aber man sieht, mit seiner Kraft ist's vorbei, und zwar offenbar nicht nur körperlich vor allem, sondern psychisch, seelisch. Er ruht sich aus. Das ist soweit richtig und angemessen. Wir brauchen Zeiten der Ruhe und der Erholung. Aber in seiner Erschöpfung begeht er mehrere Fehler nacheinander. Er lässt sich in Sichem nieder, anstatt in Bethel, wo der Ort des Segens wäre. Und dann lässt er insgesamt die Zügel schleifen. Wenn wir die Geschichte unter diesem Aspekt durchschauen, fällt es uns Zug um Zug auf. Als Dina nach der Vergewaltigung nach Hause kommt und berichtet, tut Jakob nichts. Er wartet, bis seine Söhne vom Feld zurückkommen Und auch dann bleibt er völlig passiv. Nicht Jakob als Familienoberhaupt, als Repräsentant tritt dem Landesfürsten Hamor entgegen, sondern die Söhne, zum Teil wahrscheinlich noch halbwüchsige Bengel, führen die Verhandlung mit Hamor und Sichem und den Hevitern insgesamt. Und Jakob lässt sie gewähren, von ihm sehen wir nichts. Er bekommt offenbar überhaupt nicht mit, was für einen abscheulichen Plan seine Abkömmlinge aushecken und dann auch umsetzen. Menschlich mag das, wie gesagt, im Blick auf seine totale Erschöpfung verständlich sein, dennoch hat er hier auf schwerste Weise versagt. Wir wissen, es gibt solche Zeiten, wahrscheinlich kennen wir die auch. Da brechen massenhaft Aufgaben über einen herein und überfordern einen, manchmal nicht für kürzere, sondern auch für längere Zeit. Da werden wir bedrängt, Anforderungen, Umstände stürmen auf uns ein, denen wir uns nicht entziehen können. Natürlich gilt es da zu prüfen, was muss wirklich sein, wo kann man auch Nein sagen. Aber es gibt eben Zeiten, da muss man trotz aller Überforderung die Zähne zusammenbeißen und durch. Und wenn man dann an der falschen Stelle aufgibt, Aufgaben abgibt, sich aus der Verantwortung zurückzieht und Ruhe gönnt, dann kann schnell großer Schaden entstehen. Und so geht's Jakob hier. Er gönnt sich Ruhe, wo er ganz egal, wie umfassend seine Erschöpfung auch gewesen sein mag, er hätte seinen Mann stehen müssen. Da gibt's kein Wenn und Aber. Und weil Jakob in seiner Rolle als Haus- und Familienvater versagt, kommt's zu dieser Katastrophe. Und Gott lässt sie zu, weil Jakob sich am falschen Ort befindet. Das spielt sicher eine ganz wesentliche Rolle. Auch an diesem furchtbaren Geschehen, nach diesem furchtbaren Geschehen, wird Jakob nicht aktiv. Er zieht seine Söhne in keiner Weise zur Rechenschaft. Er beklagt sich zwar bei Simeon und Levi, ihr habt mich ins Unglück gebracht, indem ihr mich stinkend macht bei den Bewohnern des Landes. Ihr habt meinen Ruf unserer Familie restlos vollkommen ruiniert. Mehr noch, ich bin ein geringes Häuflein. Wenn sie sich gegen mich versammeln, werden sie mich schlagen und ich werde vernichtet, ich und mein Haus. In der Tat, mit ihrem blutrünstigen Racheakt haben die Söhne Jakobs die umgebenden Menschen auch gegen sich aufgebracht und eigentlich die gesamte Sippschaft in totale Lebensgefahr. Seine Schwäche und die Grausamkeit seiner Söhne könnte das vorzeitige Ende für das ganze Haus Jakob bedeuten. Wir halten fest, ja, eigenwillige Wege können in die Katastrophe führen. Aber auch auf eigenwilligen Wegen lässt uns der Herr nicht allein. Ich denke, beides müssen wir mit ganzem Ernst und ganzem Gewicht sehen. Eigenwillige Wege können uns in die Katastrophe führen. Nicht an allem, was in unserem Leben geschieht, ist einfach der Herr schuld. An manchem sind wir wirklich ganz einfach selber schuld. Eigenwillige Wege können in die Katastrophe führen. Aber auch auf eigenwilligen Wegen lässt uns der Herr nicht allein. Und so darf Jakob auch hier erfahren, da greifen wir schon auf die ersten Verse des nächsten Kapitels zum Schluss noch voraus. Jahrelang scheint der Herr im Wesentlichen geschwiegen und sich zurückgehalten zu haben. Jetzt wird er wieder aktiv. Er sagt zu Jakob, zieh hinauf nach Bethel. Wir sehen, haben die Bestätigung, was ich eingangs gesagt habe. Bethel ist der Ort, an dem Gott Jakob haben will und von Anfang an haben wollte. Wir dürfen wohl davon ausgehen, dass der Herr diese Entwicklung in Sichem zugelassen hat, auch um Jakob von dort wegzubringen. Ich habe das selber im eigenen Leben immer wieder erfahren, wenn der Herr einen irgendwo hinbringen will, dann zeigt er einem nicht nur klar das Ziel, wo einen haben will, er bricht auch die Bindungen am bisherigen Ort ab und zeigt, da will ich dich nicht mehr haben. Und so sehen wir es auch hier. Gott hat die Bindungen in Sichem zerstört. Für Jakob ist eigentlich in Sichem kein Bleiben mehr und er zeigt ihm auch genau, wo er ihn haben will. Zieh hinauf nach Bethel. dass Gott den blutrünstigen Racheakt Simeons und Levis für seine Zwecke gebraucht, ist allerdings nicht die kleinste Entschuldigung für diesen. Das dürfen wir niemals vergessen, wie bei Judas, dass der Verrat des Judas den Zielen des Herrn dient, entschuldigt den Verrat des Judas niemals. Dass die Lage tatsächlich gefährlich, brandgefährlich geworden war, bestätigt dann noch Kapitel 35, Vers 5. Wir lesen, unter Schrecken Gottes kam über die Städte, die rings um sie her waren, dass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. Das heißt, wir sehen wirklich, die umliegenden Bewohner haben gekocht vor Zorn und waren entschlossen, dem Jakob mit den Seinen den Gar auszumachen. Dass es dazu nicht kam und sie dem Jakob, der jetzt nach Sichem, nach Bethel unterwegs ist, nicht nachjagen, ihn nicht umbringen, liegt ausschließlich daran, dass Gott noch einmal schützend und bewahrend eingreift. Der Schrecken Gottes kam über die Städte. Was sich dahinter verbirgt, wissen wir nicht, aber Gott selber hat noch einmal eingegriffen. Liebe Geschwister, zum Schluss achten wir deshalb ständig darauf, dass wir da sind, wo der Herr uns haben will. Achten wir darauf, dass wir da sind, wo der Herr uns haben will. Dann sind wir auf seinen Wegen, auf den Wegen des Segens. Amen.